Demut. Das ist ein gutes Wort, Demut. Ich werde euch heute eine Wiederholung zumuten. Aus drei Gründen. Erstens, es ging mir in den letzten Tagen nicht ganz so prickelnd. Und deshalb habe ich mich doch ein bisschen da begrenzt. Zweitens hoffe ich, dass ihr ein genauso schlechtes Gedächtnis habt wie ich. Und drittens denke ich, dass in der letzten Zeit einige Ereignisse waren, einige Zusammenstöße, die einfach zeigen, dass wir uns noch mehr unter das Licht Jesu stellen müssen, unser Ich, unser Sein, unsere Typage und auch das, was im Epheserbrief angeklungen ist, dass wir noch mehr den anderen höher achten müssen als uns selbst. So kleine Geschichten illustrieren ja manchmal ganz gut, was passiert. Da sagt doch ein Erfinder zu einem anderen, ich habe eine Friseurmaschine erfunden. Ganz tolles Ding. Die hat auf der einen Seite ein Loch, da steckt man den Kopf rein und wuschtibusch hat man einen neuen, perfekt sitzenden Haarschnitt. Wie soll das denn funktionieren? Jeder hat doch eine ganz andere Kopfform. Ja, aber nur bis zum ersten Mal. Und manchmal glauben einige Geschwister, auch Gemeinde muss so funktionieren. Dass man eben alles über einen Kamm scheren muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Das äußert sich daran, dass wir dann unsere Maßstäbe an den anderen anlegen und dann versuchen, was diesen Maßstäben, also unseren Maßstäben, nicht entspricht, mit Argumenten, oft mit Bibelstellen und glücklicherweise äußerst selten durch Streit oder noch Schlimmeres beiseite zu schieben, auszubügeln, auszumerzen. Und dabei vergessen wir oft, dass wir uns anmaßen, unsere Maßstäbe mit den Maßstäben Jesu zu vergleichen, die doch vielleicht ganz anders sind als unsere eigenen Maßstäbe. Die Maßstäbe Jesu sind das Urmeter, das uns unsere Maßstäbe bestimmen soll, genauso wie das Urmeter in Paris bestimmen soll, wie wir unsere Längen messen. Und wir vergessen dann auch oft die furchtbaren Folgen einer Gleichmacherei mit menschlichen Maßstäben, sei es eben durch die Inquisition, die versuchte, allen Menschen denselben Zugang zu Gott aufzuzwingen und sie sogar tötete, wenn andere Wege gewählt wurden. Oder auf der anderen Seite, der Sozialismus, in der Form, wie er praktiziert wurde, der meinte, wenn nur alle Menschen gleich wären, gäbe es Gerechtigkeit auf der Welt. Das versuchten zumindest die, die glaubten, gleicher zu sein als die anderen. Natürlich, auf der anderen Seite kann es natürlich nicht sein, dass in einer Gemeinschaft alle Auswüchse akzeptiert werden können. Schließlich heißt es ja, wer nach allen Seiten offen ist, einer meiner Lieblingssprüche, kann nicht ganz dicht sein, aber das gilt insbesondere, denke ich, für uns Christen, denn wir haben einen Maßstab, wir haben einen Urmeter und wir wissen, dass das, was Jesus uns sagt, wirklich trägt, um uns Gemeinschaft zu sein. Und ich denke, zwischen diesen beiden Extremen müssen wir uns bewegen und müssen mit Hilfe der Gnade und Liebe Gottes ein Zusammenleben praktizieren, das einerseits unsere Unterschiedlichkeit nicht unter den Tisch wischt, sondern im Gegenteil daraus ein gegenseitiges Brauchen macht, wodurch das Bild der Gemeinde als Leib Jesu Wirklichkeit wird und andererseits die Ermahnung des Apostels Paulus nach Einheit im Geist strebt, so wie er sie uns eben im Epheserbrief ans Herz legt. Wobei der Vers 7, der folgt, sagt, jedem Einzelnen von uns hat Christus einen Anteil an den Gaben gegeben, die er in seiner Gnade schenkt. Jedem hat er seine Gnade in einem bestimmten Maß zugeteilt. Das ist ganz wichtig, dass wir das beachten. Jeder ist in besonderer Weise von Gott bedacht worden mit einer Gnade. Ich denke, für unser Zusammenleben ist es ganz wichtig zu erkennen, wir sind verschieden und Gott hat uns ganz bewusst so verschieden angelegt. Unsere Unterschiedlichkeit gehört zu Gottes Plan und macht unser Leben farbig, reich in allen Beziehungen, in der Ehe, ja manchmal ist ein bisschen viel Farbe, aber in Freundschaft und Gemeinde. Gut, wollte ich eigentlich nicht sagen. Aber es ist sicherlich kein Zufall, dass ich in den 12 Jüngern Jesu die ganze Vielfalt der menschlichen Veranlagung widerspiegelt, damit dort auch deutlich wird, dass jeder von Jesus angenommen werden kann. Jeder. Unsere Unterschiedlichkeit äußert sich in äußeren Merkmalen, Größe, Haarfarbe, Breite, Gesichtsform, in geistigen Fähigkeiten. Der eine lernt gut, der andere kann gut singen, der dritte gut rechnen und so weiter und so fort. Und schließlich und nicht zuletzt in der Psyche oder andere sagen dazu Seele oder Temperament. Und diese letzten Unterschiede, die psychischen Unterschiede, erschließen sich natürlich erst dann, wenn man den anderen näher kennenlernt, wenn man mit ihm lebt, wenn man mit ihm zusammenarbeitet, wenn man mit ihm zusammen streitet. Denn alles, was die Psyche betrifft, spielt sich hier hinter diesen kleinen Knöchelchen da an der Stirn ab, versteckt, und wir können es einfach nicht sehen. Und erst nach einiger Zeit kann man erkennen, was für ein Temperament uns gegenübersteht. Es gibt Leute, die erkennen das sofort, aber dazu gehören wenige. Und wir können versuchen, uns darauf einzustellen, was der andere eben ist. Dass der andere beispielsweise leicht eingeschnappt ist. Dass wir ihn nur anzutippen brauchen und dann fällt er um. Oder dass er unserer Meinung nach jedenfalls bei der kleinsten Kleinigkeit wie ein HB-Männchen in die Höhe schießt. Kennt jemand noch das HB-Männchen? Gut, okay. Und unsere Unterschiedlichkeit hat viele verschiedene Ursachen. Zunächst lässt sich natürlich nicht leugnen, denke ich, dass Mann und Frau unterschiedlich sind. Und jede Emanzipationsbewegung, die Mann und Frau wirklich gleich machen will, muss einfach an der Tatsache scheitern, dass Frauen anders denken, anders fühlen und dann schließlich daraus resultierend auch anders handeln als Männer. In einem Vortrag habe ich mal gehört, Männer hätten ein Schubladendenken, alles wird schön einsortiert, das mache ich auch immer schön gerne. Und wenn über etwas nachgedacht wird, dann bewegt man sich innerhalb dieser Schublade. Denkt man eben über das eine nach, Schublade auf, ah, da ist alles gut drin. Und Frauen denken wie Top-Lader-Waschmaschinen. Kommt die Wäsche rein, wird gedreht und dann wird von Zeit zu Zeit aufgemacht und was eben oben ist, ist dran. Und man kann sich dann vorstellen, warum Frauen manchmal so sprunghaft sind, aber warum sie doch viel mehr bedenken als wir als Männer. Ein weiterer Unterscheidungsgrund ist unsere Herkunft. Wir sind und bleiben geprägt von unserer Heimat, von unserer Nationalität. Ich denke, auch in Deutschland selbst erleben wir das ja, wenn wir dann eben von einem Bayern gesagt bekommen, it's nice to be a Prize, but it's even higher to be a Bayer. Zu Deutsch, es ist gut, ein Preuße zu sein, aber Menschsein fängt eben erst als Bayer an. Horst Seehofer wird das sicherlich 20 Mal unterstreichen. Und solange wir auch in der Fremde leben, unsere heimatliche Prägung, unsere Tradition, unsere Familie, wird uns nicht, unser ganzes Leben lang nicht loslassen. Natürlich, auch die Altersstufe, in der wir leben, prägt uns. Wenn ich da hinten sehe, wie die Mütter mit ihren Kindern sitzen, dann ist es eine ganz andere Herausforderung als die, die wir haben, als die, die man in der Schule hat. Und natürlich unser Erleben, unsere Entscheidungen, die prägen uns auch im Alltagsleben. Und allerdings einer der wesentlichen Unterschiede, der in unserem Unterbewusstsein angelegt ist und dem wir mit der besten Schulung nicht entgehen können und auch nicht müssen, das ist auch gesagt, ist unser Temperament. Unser Temperament ist angeboren. und bestimmt unseren Typ mehr oder weniger, ob wir es wollen oder nicht, von der ersten bis zur letzten Stunde. Ich erzähle es immer wieder und es fasziniert mich noch heute, an Marleen, unserer Tochter, zu erleben, wie sehr uns unser Temperament das Leben über begleitet. Sie war noch keine Minute alt. Keine Minute. Da sagte die Hebamme, das ist aber eine ganz energische, an der werden Sie viel Freude haben. Ja, und diesen Wesenszug hat sie bis heute nicht abgelegt. Und er wird ihr ganzes Leben gehören. Aber ich denke, das Temperament gibt unserem geistigen und geistlichen Leben die Würze, die uns erst zum Individuum im besten Sinne macht. Hippokrates hat 400 vor Christus schon versucht, das Ganze ein bisschen einzuteilen. Hippokrates war ein griechischer Arzt, nämlich in den vier Typen, den lebenslustigen, aber auch oberflächlichen Sanguiniker, dem willensstarken, aber auch jähzornigen Choleriker, dem schwermütigen, aber auch idealistischen Melancholiker und dem ruhigen, zur Faulheit neigenden Phlegmatiker. Den gibt es ja auch, das weiß ich. Ulrike und ich haben uns vor einigen Jahren mit einer Typologie beschäftigt, also Einteilung der Temperamente, die 9 Grundtypen unterscheidet. Und diese Typologie wird von Christen zur Seelsorge verwendet und hilft dem, der sich damit intensiv beschäftigt, sich selbst erstmal zu erkennen. Ich denke, das ist doch ganz wichtig. Und sich dann damit, mit dieser Selbsterkenntnis, wirklich unter die Liebe Jesu zu stellen und von dort her dann Veränderung im positiven Sinne zu erfahren. In dieser Typologie wird auch, wie bei Hippokrates, jeder Typ mit seinen Stärken und Schwächen beschrieben. Und es wird dort gesagt, dass die Schwächen die Wurzelsünden sind und die Stärken spezielle Geistesfrüchte. Und es wird auch eben dargestellt, wie man das erkennen kann und dann die Schwächen mit Gottes Hilfe in Stärken verwandeln kann. Das ist auch ganz spannend. Diese Typeneinteilung ist nicht christlichen Ursprungs. Aber wenn man sich mal das genauer ansieht, dann lassen sich genau diese Hauptschwächen, die dort postulierte sind, die für die einzelnen Typen gelten, genau in der Aufzählung von Galater 5, 20 und 21 wiederfinden. Ich denke, ich brauche sie nicht vorzulesen. Das sind die eben Sünden, die uns vorgelegt werden. Und die genannten 9 Stärken finden sich fast genauso wieder in Galater 5, 22. Entschuldigung, ja. Das ist jetzt ein Insider-Witz. Gut, erklären wir nachher. Gut. Also die 9 Stärken, die dort genannt sind, spiegeln sich hundertprozentig wieder, hundertprozentig kann man nicht sagen, aber fast wieder in Galater 5, 22 in den Früchten des Geistes. Und wenn man diese Typologie verwendet, dann wird ausdrücklich gesagt, dass es kein mystisches Instrument ist. Das ist nichts, was uns so in wunderbarer Weise irgendwie hilft, sondern man muss das selbst in den Griff bekommen. Man muss selbst daran arbeiten, sich darüber Gedanken zu machen, welches Temperament man hat. Und diese Typologie kann nur ein Hilfsmittel sein, um sich im Licht des Evangeliums dort reinigen zu lassen, wo man es dringend nötig hat. So, und was ganz, ganz wichtig ist bei dieser Typologie ist, dass diese Typologie auf keinen Fall dazu dienen kann, den anderen in Schubladen zu stecken, um über ihn Macht auszuüben, sondern es geht darum, wenn es um die Beurteilung des anderen geht, darum, dass wir erkennen, warum er vielleicht, bedingt durch sein Temperament, in dieser Situation so und nicht anders reagiert hat, vielleicht so und nicht anders reagieren musste und ihn dadurch eben als Geschöpf Gottes annehmen so wie auch wir selbst trotz unserer vielfältigen Fehler von Christus angenommen sind. Das ist genau das, was Paulus sagt. Für unser Zusammenleben heißt es eben in dieser Beziehung, keiner darf sich über den anderen erheben, sondern es geht darum, die Schwächen des anderen anzunehmen, ihm bei der Bewältigung dieser Schwächen zu helfen. Vorausgesetzt, er will es. Und auf der anderen Seite die Stärken des anderen neidlos anzuerkennen und ihm bei der weiteren Ausbildung dieser Stärken zur Seite zu stehen. Es geht auch nicht um radikale Veränderung, indem wir versuchen, unser Temperament zu verleugnen. Das werden wir nicht schaffen. Oder versuchen, andere erfolgreichere, scheinbar erfolgreichere Modelle, in Anführungsstrichen, zu kopieren. Nach dem Motto, ich will so sein wie der. Nein, ich will so bleiben, wie ich bin. Das ist, denke ich, vielleicht in der Beziehung schon ein bisschen besser. Aber Menschen, die versuchen, ihr Temperament derartig zu ersticken, verlieren nicht nur ihre Ursprünglichkeit, sondern auch alle Warmherzigkeit, weil sie alle Energie darauf verwenden, ihr falsches Selbstbildnis aufrechtzuerhalten. Wir sollen in Rede und Tat, in Spiel und Arbeit, wie in der Ruhe, relativ frei, sage ich, unseren Temperamenten folgen. Und nur jene Charakteranlagen müssen wir versuchen zu ändern, die unserem Leben mit Gott im Wege stehen und unserem Nächsten und uns selbst dann auch schaden. Und wichtig ist, dass wir selbst erkennen, wo wir stehen, und genau dazu soll uns solch eine Typologie helfen. Erst wenn wir unsere ureigensten Schwachstellen eindeutig benennen können und sie als unsere Sünde auch anerkennen, dann können wir sie vor Jesus bringen und Buße tun. Er nimmt sich dieser Sünde an. Und wir können in unserem Herzen die Vergebung erleben, die uns von dem Zwang, unsere Sünde immer und immer wieder zwischen Gott und uns kommen zu lassen, befreit. Ich möchte euch nun mal kurz mit den neuen Typen dieser Typologie bekannt machen und bitte euch, es als Anregung aufzufassen, sich selbst damit zu beschäftigen, mit solch einer Typologie. Denn mir persönlich hat es an verschiedenen Stellen ziemlich schmerzhaft die Augen geöffnet und mir gezeigt, wo ich noch intensiver an mir arbeiten muss und auch kann, vor allen Dingen. Arbeiten muss, eben um Gottes Geist freier auch in mir wirken zu lassen. Die Bibelstelle Philipper 2, 12 bis 13. Was folgt daraus, liebe Freunde? So wie ihr Gott bisher immer gehorsam gewesen seid, sollt ihr euch ihm auch weiterhin mit Respekt und tiefer Ehrfurcht unterstellen und alles daran setzen, dass eure Rettung sich in eurem Leben voll und ganz auswirkt. Nicht nur, wenn ich bei euch bin, sondern erst recht jetzt während meiner Abwesenheit. Gott selbst ist ja in euch am Werk und macht euch nicht nur bereit, sondern auch fähig, das zu tun, was ihm gefällt. Diese Stelle hat für mich eine ganz neue Bedeutung gewonnen. Und auf der anderen Seite hat eben diese Beschäftigung mit dieser Typologie in mir Verständnis geweckt für Geschwister, die aufgrund ihres Temperaments, wie schon gesagt, so oder so handeln müssen. Vielleicht zeigst du mal, das sind also diese neuen Typen. Ich lasse sie einfach nur mal stehen und ich will nur einmal auf den ersten Typen aufgehen. Da gibt es eben Beispiele für jeden Typen. So, das Beispiel für den ersten ist der Paulus, der ja Perfektionist war, der eben sehr direkt war, ordnungsliebend, zuverlässig, diszipliniert, einen starken Willen hatte, aber auf der anderen Seite eben doch auch gern zornig war. Und dann kommen wir zum letzten Typen, in dem ich mich so ein bisschen sehe, dem Vermittler, der eben leider auch ein bisschen so zur Müdigkeit neigt, zur Lethargie neigt. Wenn ihr euch versucht, hier wiederzufinden, kann es sein, dass ihr euch nicht auf den ersten Moment erkennt. Ach so, übrigens, ja, Zu dem neunten Typ gehört auch Angela Merkel, wollte ich nur sagen. Nur als Entschuldigung. Ja. Okay. Also, wenn ihr euch versucht, hier wiederzufinden, kann es sein, dass ihr euch nicht auf den ersten Moment erkennt, weil die Typen es nie in klarer Ausprägung gibt. Aber wenn man sich intensiver damit auseinandersetzt, wird man erkennen, zu welchem Typ man gehört, und man kann sich dann intensiv mit der Bewältigung seiner Wurzelsünde, die hier aufgeführt ist, beschäftigen, dass man eben zum Zorn neigt, dass man zum Stolz neigt, zur Lüge, zu Neid und so weiter. Und sie in Gebet vor Gott bringen, um dann umkehren zu können. Ist ja klar, nur wer die Krankheit kennt, das kann Dirk eben bestätigen, kann sie therapieren, kann die richtige Medizin anwenden. Wenn man sich nicht mit dieser Typenlehre beschäftigen kann, will, weil sie einem vielleicht zu esoterisch ist, vielleicht zu fremd, vielleicht auch die Quellen nicht ganz klar sind, dann kann man sich zumindest mit Galater 5, 20 und bis 22 beschäftigen. 5,19 als negativ und 5,22 als Positivliste. Das ist im Prinzip das, was zwischen Sünde und Geistesfrucht steht. Das ist im Galaterbrief wiedergegeben. Und sich daran eben fragen, welche dieser schlechten Eigenschaften mir eigen sind, mein ganz persönliches Problem sind und welche positive Eigenschaft mir als Gabe gegeben ist, als Gabe für den Aufbau der Gemeinde. Ich möchte noch einmal kurz versuchen zusammenzufassen, warum es sich lohnt, zu fragen, zu welchem Typ ich selbst gehöre und ganz besonders in Auseinandersetzungen zu fragen, wozu der andere gehört, um ihn einfach besser verstehen zu können, um ihm wirklich in Liebe begegnen zu können. Ich denke, wenn wir das, wenn wir versuchen, eben so uns zu erkennen, können wir uns selbst auch annehmen. Wir können eben erkennen, dass wir so und nicht anders sind. Dass Gott uns auch so gewollt hat, wie wir sind. Wir können auch erkennen, dass wir nicht allein sind mit unserem Temperament. Und dass es viele andere gibt, die dieselben Probleme haben mit ihrem Temperament, eben aber in anderer Form. Und wir können sehen, dass sich unsere Persönlichkeit zwischen diesen beiden Polen, die da aufgezeigt sind, also der Sünde und der Geistesfrucht, sich irgendwo bewegt, irgendwo auch den jeweiligen Typ ausmacht. Und wir brauchen auch nicht neidisch auf andere zu sehen, von denen wir glauben, dass sie das Leben besser meistern. Oder gar, dass sie von Gott besser mit Gaben bedacht worden sind. Wenn wir einfach das annehmen, was uns gegeben worden ist, was wir sind. Wir können, sofern wir es noch nicht getan haben, unsere persönliche Sünde dingfest machen. Sie beim Namen nennen. Wir haben am Freitag auch über die Frage gesprochen, warum sind wir Sünder? Ein Christ, der sagt, ich bin ein Sünder, hat sicher recht. Aber irgendwo ist doch das zu kurz gesprungen, einfach nur zu sagen, ich bin Sünder. Erst wenn wir unsere Sünde schonungslos erkennen und eingestehen, wenn wir vielleicht auch aufschreiben, wozu uns unsere Sünde bewegt, erst dann können wir unsere Sünde vor Gott bringen und uns auch von dieser Sünde reinigen lassen. Für die Unfallverhütung steht in vielen Betrieben Schilder, auf denen steht Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Und ich denke, so geht es auch mit uns, auch mit unserer Sünde. Und wir sollten auch schonungslos jeden Tag Bilanz ziehen und uns eingestehen, hier war ich untätig, wo ich hätte handeln sollen. Hier war ich zornig, wo ich eigentlich hätte lieben müssen. Und wenn wir das tun, glaube ich, dass wir erleben können, wie der Heilige Geist uns ständig verändert. Uns ständig zu Jesus zieht. Und so, wie wir auf der einen Seite unsere Sünden erkennen können, dürfen wir eben auf der anderen Seite unsere spezielle Gabe, die uns Gott in die Wiege gelegt hat, vor Augen führen. Wir können daran arbeiten, um sie zum Wohl der Gemeinde, zu deren Aufbau einsetzen zu können. Und wir brauchen uns dann eben auch nicht, wie ich schon sagte, auf Feldern zu bewegen, in denen wir aufgrund unseres Types nie Großes leisten werden, sondern diese Aufgabe ohne Gesichtsverlust delegieren, anderen überlassen. Und wenn wir den anderen unter diesen Gedanken betrachten, werden wir auch viel eher in der Lage sein, seine Schwächen anzunehmen, um ihm eben mit Jesu Hilfe bei deren Bewältigung zu helfen. Wie vorhin auch schon mal gesagt, ohne unsere Hilfe aufzudrängen. Es gibt ja einige Leute, die sagen, ich muss dem unbedingt helfen, so wie der alten Frau, die eben gar nicht über die Straße will. Ne? Und dann haben wir das Problem. Aber wir werden uns dann auch über die Erfolge, die er der andere mit seinen Gaben erfährt, freuen und ihm so Mut machen, sich auf diesem Gebiet dann auch weiter zu engagieren. Und wir werden uns im Endeffekt freuen an der Vielfältigkeit der Persönlichkeiten, die unsere Gemeinschaft ausmacht. Und können gezielt daran arbeiten, aus dieser Vielfalt heraus in der Einheit des Geistes Jesu, in der Einheit des Geistes Jesu Leib attraktiver zu machen. Einmal natürlich für uns, aber auch für Außenstehende. Das, was wir tun, zeigt der Welt, wie Jesus ist. Darüber müssen wir uns klar sein. Jesus ist das Verbindende. Ich möchte jetzt einige Bibelstellen, die ich hier aufgeschrieben habe, nicht mehr vorlesen, weil es sonst lange dauern würde. Aber im Kolosserbrief 3, 5 bis 12 steht, dass Jesus das verbindende Glied in unserer Unterschiedlichkeit ist. Er ist es, der alle guten Eigenschaften der verschiedenen Temperamente, so wie sie hier standen, in sich vereinigt, und die Sünden aller Menschen, so unterschiedlich sie auch sein mögen, an das Kreuz gebracht hat. Sofern der Mensch sich dafür entscheidet, sich seine Sünde von Jesus abnehmen zu lassen. Er war und er ist der einzige Mensch, in dem sich alle positiven Eigenschaften der verschiedenen Typen widerspiegeln. Und das ist auch der Grund, warum ausnahmslos jeder, so verschieden er sein mag, zu ihm kommen kann und bei ihm Heilung und Richtungsweisung erwarten darf. Und deshalb können wir trotz unserer Unterschiedlichkeit denselben Herrn anbeten und können unsere positiven Kräfte für sein Reich in die Arbeit für die Gemeinde einbringen. Wenn wir zu ihm aufblicken, dann werden wir in der Lage sein, unsere Temperamente zu zügeln, dort, wo es nicht der Gemeinschaft dient und die uns individuell gegebenen Gaben in den Dienst der Gemeinde stellen, damit sein Leib auferbaut wird. 1. Korinther 14, 26. Was heißt das nun ganz praktisch für euch, liebe Brüder? Wenn ihr zusammenkommt, hat jeder etwas beizutragen. Einige singen ein Loblied, andere legen Gottes Wort aus, einige geben weiter, was Gott ihnen klargemacht hat, andere beten in unbekannten Sprachen, die dann für alle ausgelegt werden. Wichtig ist, dass alles zum Aufbau der Gemeinde geschieht. Nehmen wir doch unsere Unterschiedlichkeit wirklich als Geschenk Gottes an. Ein Geschenk, das wirklich Farbe in unser Gemeindeleben bringt. Und das als Leib Jesu vollkommener macht. Wenn wir das tun, dann wird sich unsere Gemeinschaft immer mehr zum Positiven wandeln. Wir werden den anderen lieben können, so wie Jesus es tat, und für seine spezielle Gabe von Herzen danken können. Und wir sind nicht zuletzt deswegen auf Gemeinschaft angelegt, weil wir die Andersartigkeit des anderen brauchen, um mit ihm zusammen Leib Jesu zu bilden. Keiner außer Jesus hat alle guten Eigenschaften. Deshalb müssen wir gegenseitig versuchen, unsere positive Eigenschaften zu verstärken. Und zwar nach der Erkenntnis, zu welchem Typ der andere gehört. Nachdem wir eben selbst versucht haben, uns zu erkennen und unsere Sünde vor Gott bekannt haben. Ich denke, wenn wir das als dauernde Aufgabe sehen, dann wird Paulus' Mahnung zur Einheit in uns Frucht tragen und zwar Frucht tragen, die uns alle erstaunen kann.